herzlich willkommen zum Online-Kongress Kita Revolution Begegnung auf Augenhöhe und ich freue mich auf mein Gespräch mit Bertrand Scherten. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Wir sind hier auf dem Wundervolle Kindheit Festival gerade und ich durfte heute den Film sehen. Karaba. Verzeihung, ich werde das auch noch unten unter dem Video einblenden. Alle Links, die dazu spannend sind, da geht es darum, wie kann eine Gesellschaftsutopie ohne Schulpflicht aussehen. Könnte man das so sagen?
Ich habe meine Bedenken in hinsichtlich des Wortes Utopie. Ich würde eher von einer Vision sprechen. Die Klingt Vision eines Lebens ohne Schule. So lautet ja auch der Untertitel des Films. Karaba, Leben ohne Schule.
Genau, und was das jetzt mit Kitas und Kindergarten zu tun hat, das klären wir jetzt gleich, denn das berührt natürlich ganz viele Themen, die auch schon im Kindergartenbereich berührt werden. Da geht es um Themen wie Kinderrechte, um Kinder als Subjekt und Objekt und ich denke, wir steigen einfach mal ein. Witzigerweise wäre beinahe mein Untertitel gewesen, der heißt ja jetzt Begegnung auf Augenhöhe, wäre beinahe gewesen, Kinder sind auch Menschen. Und vielleicht können wir da gleich mal einsteigen. Was aus Ihrer Sicht aktuell möglicherweise eben falsch gesehen wird, will ich nicht sagen, oder was sozusagen dem System innewohnt, was genau diesen Punkt betrifft, Kinder als Menschen zu sehen und zu behandeln.
Zunächst einmal möchte ich dafür um Verständnis bitten, dass es für mich als Philosoph nicht darum geht, etwas zu entwerfen, was die ideale Welt wäre. Ich bin kein Missionar, ich bin kein Politiker, ich bin kein Ideologe und auch kein Pädagoge, sondern ich bin als Philosoph jemand, der Wert darauf legt, dass eine ethische Position vertreten wird. Und das Instrument meiner Beschäftigung ist nun mal die Sprache. Und aus dem Grunde lege ich selbstverständlich großen Wert auf die Genauigkeit der Begriffe, die ich verwende und infolgedessen auch die eine gewisse Kritik an gewissen Zusammenhängen mit sich bringen. Also gewisse Begriffe sind für mich Reizwörter, die ich nicht einfach so hinnehmen kann. Nun habe ich beispielsweise einen Vortrag, der den Titel trägt, Sind Kinder wirklich auch Menschen? Der also sehr nah ist bei der geplanten oder mal beabsichtigten Bezeichnung dieses Symposiums liegt. Aber die Frage ist etwas sinnhafter, als es auf Anhieb erscheint, weil der Begriff Kindheit nicht einfach gelöst werden kann von einem gewissen zivilisatorischen Zusammenhang. Ich möchte als ein Beispiel oder besser gesagt, ich möchte als zwei Beispiele nennen. Wir würden heute den Begriff Hexe auch nicht als so neutral bezeichnen. Und auch das Wort das Weib hat einen gewissen Beiklang, den wir mit Bedacht meiden. Nun ist es bei dem Wort das Weib sehr symptomatisch, dass es ein weibliches Wesen ist, das trotzdem mit einem Das versehen wird. Und es ist bei dem Kind dasselbe Phänomen. Auch da wird ein Mensch zu einer Sache, zu einem sächlichen Begriff, nämlich das Kind. Das Kind ist ein äußerst komplexes Gefüge, bei dem sich immer noch die Frage stellt, wofür steht es denn eigentlich, dieses Ding, was so bezeichnet wird als das Kind. Nun, es ist zunächst einmal ein neutrales Objekt, das heißt also sozusagen engelhaft, will heißen, es steht für eine gewisse Unschuld mit einer Unschuldsvermutung, die nicht ganz ungefährlich ist. Es steht also dieses Kind dann selbstverständlich für ein Besitzverhältnis, es ist mein Kind, infolgedessen eine Projektionsfläche für irgendwelche Erwartungen seitens der Mutter, des Vaters, der Gesellschaft, des Staates und so weiter. Ja, und daraus entsteht dann eine Vielzahl an anderen Ideen, darunter die aus meiner Sicht allerwichtigste Idee: Das Kind ist nicht ein seiendes Wesen, sondern ein erst werdendes Wesen, nach dem Motto Werden statt Sein. Das heißt, wem ein Werden unterstellt wird, wird zugleich auch an den Kopf geknallt, dass ihm wohl ein Sein abgesprochen werden müsse. Dem Kind wird also sein Status als Mensch, als Subjekt, als aktives Mitglied einer Gemeinschaft abgesprochen. Dieses Wesen wird nur unter dem Gesichtspunkt eines hypothetischen morgigen Werdens oder übermorgigen Werdens betrachtet. Und dieses Werden öffnet dann Tür und Tor allen möglichen, sage ich mal, pädagogischen, erzieherischen und selbstverständlich auch schulpädagogischen Maßnahmen, die dafür ergriffen werden sollen, dass aus diesem Werden auch wirklich mal etwas werden muss. Das heißt also, es wird diesem Menschen eine Kompetenz abgesprochen, es wird dieser Mensch nur betrachtet unter dem Gesichtspunkt dessen, was mal dank der pädagogischen und anderen Maßnahmen geworden sein könnte.
Und dieses Werden wird ja vollbracht, oder sozusagen aus der aktuellen Sicht, indem das Kind dazu angehalten wird, Dinge zu lernen. Das war ja auch in dem Vortrag eben das Thema. Und Sie wünschen sich da einfach auch eine andere Begrifflichkeit.
Ich habe in der Tat gewisse Begrifflichkeiten, die ich negativ bewerte. Dazu gehört beispielsweise das Lernen. Nicht etwa, dass ich gegen den Prozess an sich etwas hätte. Im Gegenteil, der Mensch ist ein Wesen, das seine Menschlichkeit der Tatsache verdankt, dass er als Mensch entdeckt und ausprobiert und immer wieder von Neuem die Welt erkundet und Mitmenschlichkeit und andere Fähigkeiten immer wieder praktiziert und seine Kompetenz beweist und dies und jenes. Das heißt, der Prozess, um den es geht, der steht nicht in Frage. Nur der Begriff Lernen ist dermaßen schulisch verseucht, dass ich ihn ungern verwenden möchte für eine so edle Eigenschaft, die dem Menschen angeboren ist. Und deshalb möchte ich diesen Begriff Lernen nur unter dem pädagogischen und schulpädagogischen Gesichtspunkt gebrauchen. Nun beginnt ja dieses Lernen nicht nur in der Schule, sondern es beginnt ja dieses schulische Lernen ja inzwischen weitgehend vor der Schule. Das heißt, es wird da schon eingeleitet und eingeläutet, indem Menschen aus ihrer angeblichen Unvollkommenheit herausgeführt werden sollen zu einem angeblichen Ziel, und dieses Ziel soll der Garant sein für den späteren Erfolg. Was ja völlig hirnrissig ist, was völlig konträr ist zu den erkannten und anerkannten Bedingungen des menschlichen Daseins, aber das Wohlmeinen steht nun mal im Widerspruch zum Wohltun, und das ist ein Beispiel, wo also eine vorschulische Maßnahme genau so zerstörerisch ist oder genauso störend ist, wie das, was danach kommt, wenn dann die Schule, also die Einschulung stattgefunden hat.
Bei der Schule fällt es ja nochmal so ein bisschen mehr auf, weil da das noch viel strukturierter alles stattfindet, ne, mit den homogenen Klassen, wobei das gibt es ja im Kindergarten teilweise auch schon, ne, dass die alles homogene Gruppen haben, wenn auch nicht überall, dass die ihre Stundenpläne haben und so weiter. Im Kindergarten fällt es so, habe ich so den Eindruck, manchmal für Außenstehende gar nicht so unbedingt gleich auf, dass da auch teilweise sehr strukturiert wird. Das war so meine Erfahrung zum Beispiel aus meinen letzten 3 Jahren als Kindergärtner. Ich bin ja Quereinsteiger, dass ich so den Eindruck hatte, dass es extrem so Tagesordnungspunkte gibt, von denen zu denen die Masse immer hingeschoben wurde. Es gibt einen Morgenkreis, es gibt ein gemeinsames Obstfrühstück, wir gehen alle raus, wir kommen alle rein, wir ziehen uns alle rum und so weiter. Und natürlich gibt es dann noch so diese Kita-Angebote zum Beispiel. Das ist ja so der Klassiker, der Erzieher macht ein Angebot für die Kinder im besten Fall, wollen da auch alle mitmachen. Und jetzt die Frage, sozusagen, wie Ihre Sicht auf das sich bildende Kind ist, nochmal so als Gegenentwurf zu diesem Lernen, was so von außen aufgedrückt und von außen initiiert ist.
Ich glaube, es sind zwei Punkte, die ich hier gerne erörtern möchte. Der erste Punkt ist, Kindergarten und Schule sind zwar keine unschuldigen Faktoren innerhalb einer zivilisatorischen Ideologie und zivilisatorischen Unterwerfung, sie sind aber aus meiner Sicht trotzdem nur Symptome für eine allgemeine Ideologie, und es wäre aus meiner Sicht falsch, Kindergärten und Schule anzuklagen, als ob sie verbrecherisch wären. Sie mögen Bestandteil eines insgesamt verbrecherischen Systems sein und als solche betrachtet werden. Sie sind aber nicht die Ursache, sondern die Ursache ist woanders zu finden. Und zu den Ursachen dieser störenden oder verbrecherischen Handlung gehört beispielsweise die ideologische Forschung von Kindheit, womit wir wieder bei dem vorigen Thema sind. Das heißt also, solange Menschen diskriminiert werden, solange sie entmündigt, bevormundet werden, solange sie als Wesen zweiter Klasse oder als Objekte betrachtet werden, denen sowieso nicht vertraut werden kann, solange werden wir dann auch Nöte haben, die wir dann später in der Form verwalten, dass wir diese Menschen dann so oder so oder so gewalten müssen. Und dann ist es nur noch ein kleiner Unterschied, ob sie in Anführungszeichen nur im Kindergarten oder bereits in der Schule sind. Da ist ja nur der graduelle Unterschied wesentlich, aber nicht die Substanz. Die Entmündigung des Subjekts zum Objekt ist sozusagen vorbereitend im Kindergarten und ganz dezidiert in der Schule. Also müssen wir die Frage aus meiner Sicht andernorts ansetzen. Nun habe ich aber, weil wir beim Kindergarten sind, hier ein begriffliches Problem, ein doppeltes sogar. Denn in dem Wort Kindergarten haben wir erstmal den Garten. Und das ist ja in Deutschland ein Heiligtum. Die Frage ist nur, was ist Garten? Ist es die grüne Fläche, ganz steril, mit den zwei Thuja-Bäumen und mit dem jede Woche gemähten Rasen? Oder ist Garten die nach Hause geholte Wildnis der Natur? Das eine an Spritzmitteln gebunden, ist mit dem anderen an die Natur, an die Naturkreisläufe, also auch an Chaos und Kompost gebunden, unvereinbar. Also müssen wir klären, wofür steht jetzt das Wort Garten? So, das ist das eine. Und das andere ist selbstverständlich, was ich vorhin gesagt habe, Moment mal, warum sollen wir einen Garten für Kinder haben? Das ist doch an sich schon diskriminierend. Warum wollen wir eine gewisse Alterskategorie in einen gewissen, an einen gewissen Ort bringen oder zu einem gewissen Ort bringen und da einpferchen? Was ist das für eine komische Idee? Historisch kann man es nachvollziehen. Dafür gibt es, ich sage nicht triftige Gründe, aber es gibt historische Gründe, kulturhistorische, die damit zusammenhängen, dass man ab dem 15. Jahrhundert auf einmal Wert gelegt hat auf seinen Nachwuchs, auf das Erbe, das ist der Beginn des Bürgertums, und dann hat man natürlich für eine besondere Erziehung sorgen wollen, und im Rahmen der besonderen Erziehung kam dann die Pädagogik auf in der neuen zivilisatorischen, bürgerlichen Form mit der kleine werdenden Familie. Ich bringe nur ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Die Familie bis zum 15., 16. Jahrhundert lebte als Familie, als Familienverband in der Öffentlichkeit. Es gab fast keinen Rückzugsort. Und wenn die Menschen eine Behausung hatten, ich sage bewusst eine Behausung und nicht ein Haus, dann war das sozusagen ein Schutz vor dem Hagel oder vor dem Regen, aber es war nicht getrennt, nicht abgetrennt von der Straße und vom Feld und von der normalen Lebenssituation der Menschen. Und dann kommt das Bürgertum und schafft dann, vor allem in den Städten, am Anfang des Bürgertums, deshalb heißt es ja auch so, schafft dann einen Wunsch nach Privatheit, eine Zurückgezogenheit, ein Wunsch nach einer bestimmten Idee der Familie, da kommt die Monogamie als etwas Besonderes, die hat es vorher schon gegeben, aber die war nie so, wie im Bürgertum sie aufgekommen ist. Und da kommt also gleichzeitig auch die Idee der besonderen Erziehbarkeit des Nachwuchses. Und jetzt kommt dann diese besondere Situation, es gibt die reichen Bürger und den Adel, für die es dann die Hauslehrer gibt. Und für das Volk soll es nichts geben. Und dann kommen die wohlmeinenden Pädagogen und sagen, wir müssen auch für das Volk etwas machen. Und da sind wir dann im Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, wo wir dann tatsächlich die Situation haben, dass Menschen eintreten für Insel der Glückseligkeit, für die armen kleinen Würstchen, die da geboren werden und die, wenn sie nicht in diesen Einrichtungen wären, ganz und gar der kapitalistischen Ausbeutung des großbürgerlichen 19. Jahrhunderts ausgeliefert werden. Und dann schaffen die dann tatsächlich sozusagen Insel des Heils, des erwarteten Heils. Nach dem Motto, vielleicht überlebst du dann besser deinem traurigen Schicksal, dass du sonst 14 Stunden am Tag in den Kartoffelfeldern oder in den Maisfeldern oder in den Fabriken oder in den Minen arbeiten müsstest und dürftest dich dann in der Schule oder vorher im Kindergarten dann ein bisschen was für dich tun. Dann kommt etwas Wesentliches hinzu, um das noch zu vervollständigen, und dann kommt die staatliche Gewalt. Und die staatliche Gewalt hat sich was Geniales ausgedacht, nämlich: Wie können wir aus Menschen gute Bürgerinnen und gute Bürger machen? Und dann eignet sich dass die staatliche Gewalt, dass die staatliche Macht, das war am Anfang dann in Preußen die Monarchie, aber das war in anderen Ländern dann nicht anders, und hat die Idee gehabt, wir produzieren Schulen, um die Menschen angeblich vor der Ausbeutung zu schützen. Und das ist der Beginn der preußischen Schulpflicht. Mhm. Und das Gemeine an der Sache ist, dieser Schutz war nur ein Vorwand für die Herstellung von guten Soldaten, also Kanonenfutter. Das heißt, die preußische Verwaltung hat sich ausgedacht, wenn wir unsere Söhne, die haben nur jung, ja, in die Schule schicken, haben wir später Soldaten, was wir nicht hätten, wenn die mit 6 oder 8 Jahren in den Fabriken waren, weil die dermaßen ausgebeutet waren, das stimmt, dass sie ausgebeutet wurden, dass sie dann nicht mehr in der Lage waren, die Vaterländer zu verteidigen. So. Das heißt, der humanistische Gedanke war nur ein Alibi, und zwar ein gemeines Alibi für eine Absicht, nämlich die, das Vaterland zu retten. So. Und dann entsteht die Schulpflicht. Und das ist ein Vater der Schulpflicht, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht von mir, die Schule vereinigt zwei reaktionäre Bewegungen, die militaristische Bewegung und die kirchliche Bewegung. Die Schule hat alles Schlechte von der Kirche übernommen, alles Schlechte vom Militär. Vom Militär wissen wir es, denn das ist ja im 19. Jahrhundert der Drill, die ehemaligen Offiziere, die Zielsetzung und andere Methoden, die typisch waren fürs Militär. Und das vor diesem Schutthaufen, vor diesem Rest an Vergangenheit, an unverdauter Vergangenheit stehen wir heute. So. Und dann kommt jetzt einiges zusammen, braut sich zusammen und sagt, die Menschen, denen gefällt es nicht mehr so gut an der Schule, wir müssen die Schule reformieren. Nein, an der Schule gibt es nicht zu reformieren. Und deshalb gibt es auch keine Notwendigkeit, eine vor der Schule gelagerte Vorschule zu reformieren oder einzuführen. Der Kindergarten ist eben nichts anderes als die Vorbereitung auf das, was später kommt. Und das ist eben einfach nicht menschlich, nicht sinnvoll, nicht lebendig.
Wir haben ja, das tippt auch nochmal so ein paar Unterthemen an, nämlich einerseits so diesen Schulzwang, den es ja sozusagen auch rechtlich gibt, wenn jetzt ein Kind nicht in die Schule geht, da gibt es richtig harte rechtliche Konsequenzen. Das gibt es ja im Kindergarten so noch nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den Zwang, der sich so gesellschaftlich auch gerade noch mehr verfestigt, dass die Eltern ja arbeiten geben sollen und auch zunehmend wollen. Das ist ja auch nochmal so eine Entwicklung. Die Kinder ergo irgendwie irgendwo hin müssen. Und gerade in dem Alter sind die ja noch nicht so, oder beziehungsweise sind jetzt noch nicht so selbstständig, dass man sie alleine auf der Straße lassen könnte. Ich denke da jetzt an den Film gerade, wo ja so ein bisschen skizziert wird, wo auch schon ein bisschen ältere Kinder und Jugendliche, junge Leute, so ihren Weg gehen und dabei sich aber relativ frei bewegen. Ne? Und ich überlege jetzt gerade, wie das für den Kindergarten aussehen kann. Ne? Einerseits sind die Kinder noch zu klein, um jetzt sozusagen selber rumzuwuseln, könnte man sich dazu natürlich tatsächlich trotzdem vorstellen. Auf der anderen Seite ist möglicherweise schon viel rausgenommen, indem es A, vielleicht den Zwang gibt es ja eigentlich nicht, aber indem der Wunsch der Kinder ernst genommen wird, ob sie überhaupt gehen wollen oder nicht. Und zum Zweiten, indem die Ziele zum Beispiel, die damit verbunden sind, und das ist ja tatsächlich immer noch, würde ich jetzt sagen, Gehorsam zum Beispiel und so weiter, indem die nochmal hinterfragt werden. Also die Frage wäre jetzt sozusagen, was machen wir mit dem Kindergarten?
Aus meiner Sicht, und ich bitte dafür um Entschuldigung, aus meiner Sicht ist die Frage falsch gestellt. Mhm. Weil die Gesellschaft deshalb so ist, weil es einen Kindergarten gibt. Die Gesellschaft ist so, weil es eine sogenannte Verkehrserziehung gibt, die den Menschen vorschreibt, sich so und so zu verhalten. In Kulturen, in denen es gewisse Dinge nicht gibt, gestaltet sich die Kultur anders. Und deshalb ist die Frage aus meiner Sicht falsch gestellt, weil der Kindergarten und die Schule und andere pädagogische Einrichtungen sind genau die Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft so weiter funktioniert, wie sie angeblich funktioniert. Nun stehen wir aber vor dem doppelten Problem. Erstens, dass es nicht funktioniert und dass es viel zu teuer ist und dass wir das uns gar nicht mehr leisten können. Und zweitens, dass die Voraussetzung, die wir erschaffen wollen, um einen Kindergarten oder eine Schule aufrechtzuerhalten, dass diese Voraussetzungen gar nicht mehr gegeben sind, weil inzwischen bekannt ist, dass wir diese Arbeit, auf die wir so stolz sind, es die gar nicht mehr geben kann, weil der Planet das gar nicht mehr hergibt. Das heißt also, wir haben hier sozusagen eine Rechnung mit zwei Unbekannten und denken, dass diese zwei Unbekannten so weitermachen, so weitergeführt werden können. Ich wiederhole, die Arbeit, die im Mittelpunkt dieser Gestaltung von Schule und Kindergärten steht, die haben wir einfach nicht mehr.
Also sozusagen, was am Ende rauskommen soll. Ne? Also Kindergarten, Schule und dann soll ich arbeiten.
Nein, immer. Nicht nur das, sondern die Arbeit an sich ist kontraproduktiv. Wir volkswirtschaftlich gesehen investieren wir heute mehr in die Erschaffung von Arbeit als das, was sie erbringt. Es ginge uns besser, wenn wir weniger arbeiteten. Und wir könnten, wir wären gesünder, glücklicher, besser dran, wenn wir endlich mal aus dieser Mehr, die ja der Reformation zu verdanken ist, wenn wir aus dieser Mehr der Leistung ausbrechen. Also du bist ja das, was du leistest. Mhm. So. Hast du was, bist du wer.
Und die Arbeitsstunden, die man so am besten, also so wer 50 Stunden plus in der Woche arbeitet, der ist angesehen.
Genau, das heißt, wir würden dann anstelle der Arbeit im preußischen Sinne des Wortes, im lutheranischen Sinne des Wortes, der Leistung also, hätten wir die Beschäftigung, hätten wir die Aktivität, hätten wir das, was für mich wesentlich und wesenhaft ist. Das ist was völlig anderes. Und das ist aber nicht an das Alter gebunden, das ist auch nicht an die Jugend gebunden, das ist an das Menschsein gebunden, an die Verpflichtung. Und das sind jetzt sowohl soziale wie technische Verpflichtungen, wie individuelle Verpflichtungen, also alle drei Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich habe die Verpflichtung, mir gegenüber etwas zu tun. Ich habe die Verpflichtung, dir und euch gegenüber etwas zu tun, und ich habe die Verpflichtung, einer Sache gegenüber etwas zu tun. Also weil mich etwas interessiert, weil mich etwas begeistert, weil ich mich da einbringe. So. Und wenn wir von diesen drei inneren ethischen Verpflichtungen ausgehen, können wir dann nicht gleichzeitig diese entfremdende Arbeit hochjubeln, die uns im Moment mehr Unglück als sonst etwas bringt. Und das System kämpft wie wahnsinnig für die Erschaffung der Arbeit, obwohl, und das ist ja das Interessante daran, obwohl es inzwischen innerhalb der sogenannten klassischen Wirtschaft immer mehr Betriebe gibt, nur am Rande bemerkt, die schon lange keinen Wert legen auf schulische Zeugnisse. Also große deutsche Unternehmen wie die Deutsche Post, die Deutsche Bahn, aber auch andere. Philips hat vor Jahren schon gesagt, wir gucken jetzt nicht mehr auf schulische Diplome, wir gucken nur auf Eigenschaften der einzelnen Menschen. So, das ist eine völlig andere Voraussetzung. Ich will jetzt nicht für dieses eine oder das andere Unternehmen plädieren. Wir hatten auch ihre Zyklen, sie sind auch Bestandteil des kapitalistischen Systems. Aber immerhin, innerhalb dieses kapitalistischen Systems ist erkannt und anerkannt worden, dass der schulische Schrott und die schulischen Diplome wertlos sind. Und wenn man das weiß, dann fragt man sich, wofür soll man dann nicht nur 10 Jahre Schule, sondern davor noch 3 oder 4 Jahre Kindergarten noch über sich ergehen lassen müssen, nur um hinterher zu entdecken, denn da kommt noch das Studium hinterher, nur um zu entdecken, dass es eigentlich, ich will jetzt die Katzen nicht beleidigen, aber trotzdem für die Katz war. So, das heißt also, diese Arbeit ist nicht mehr da. Und da müssen wir jetzt wirklich klären, wie können wir anstelle einer auf Arbeit hin ausgerichteten Gesellschaft eine auf Muße, nicht Müßiggang, auf Muße hin orientierte Lebensform gestalten, in der der Mensch derjenige ist, der sowohl aktiv sich einbringt, wie auch in der Lage ist, sich nicht einzubringen, indem er eben sich der Muße widmet, dem Nichtstun, der Lehre mit Doppel-E geschrieben. Eine hohe Kunst hat nichts mit Langeweile zu tun, ja? Hat nichts mit, obwohl nichts gegen die Langeweile haben, hat also nichts mit dem Müßiggang, nichts mit der Freizeit zu tun. Also Muße ist was völlig anderes. Es ist eigentlich die absolute Voraussetzung von jeder Aktivität. Die Aktivität fußt oder wurzelt in der Muße.
Und wir machen jetzt den Fehler, also da möchte ich nochmal auf dieses Subjekt-Objekt vielleicht hin, weil ich sehe da irgendwie so einen großen Schlüssel drin, weg davon, oder das ist die Vision, weg davon, irgendeine Idee zu haben, wo wir die jungen Menschen, die dann irgendwann weiter wachsen, irgendwo hinzubekommen, dass sie gut in die Arbeitswelt passen, sondern das andersrum zu drehen und zu sagen, du bist ein vollwertiger Mensch von Anfang an mit deinen Interessen. Und wir unterstützen dich darin, aber lassen dich darin, denen zu folgen.
Ich weiß, was Sie mit dem Wort vollwertig meinen. Trotzdem habe ich etwas gegen diesen Begriff. Ich sage würdiger Mensch. Ja, das ist nicht ganz dasselbe, weil vollwertig 2 Begriffe beinhaltet, die meines Erachtens problematisch sind. Erstens voll. Was voll ist, kann auch unvoll sein, also unvollständig. Und Wert ist immer, also wertig, Wert ist immer ein subjektiver Begriff, der an gewisse Normen gebunden ist. Wer definiert den Wert? Die Würde ist jenseits jeder Werte. Und das definiere ich ganz einfach, indem ich sage, die Würde ist ein Begriff, den es glücklicherweise nur in der Einzahl gibt. Die Würde. Der Wert nicht. Es gibt der Werte und die Werte. Das heißt, Werte sind vermehrbar, sind expandierbar, aber man kann sie auch vorenthalten. Sie sind verknappbar. So, und deshalb also nicht vollwertig, sondern würdige, der würdige Mensch. Und wenn wir den Menschen, wenn wir den würdigen Menschen tatsächlich würdigen, dann würdigen wir ihn schon, sage ich mal, seit der Zeugung, in der Schwangerschaft, nach der Geburt und ein Leben lang. Und dann ist natürlich nicht nur der Kindergarten in Frage zu stellen, sondern selbstverständlich auch das Seniorenheim. Denn auch das ist eine Form von Bevormundung und Entwürdigung des Menschen. Logischerweise.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, wie sozusagen der Gegenentwurf aussehen könnte, wenn wir jetzt sagen, auch mal so ein bisschen nochmal am Film entlang einerseits, da geht es ja so eher um die jungen Menschen und ihr Werden. Und jetzt haben wir ja gerade gesagt, so, dass es generell eigentlich gar nicht so viel Arbeit bräuchte mehr. Vielleicht durch, sagen wir, die Gründe sind wahrscheinlich unter anderem, dass wir einfach so hoch entwickelt sind, die Technologien viel für uns machen können.
Der Grund und der Anlass und der Auslöser meiner Kritik ist ja, dass Arbeit sich selbst produziert und reproduziert. Das heißt, durch Arbeit erschaffen wir Arbeit. Und was ich damit meine, ist, unsere hochkomplexe Zivilisation beruht darauf, dass durch die Arbeit der einen Person für die andere auch Arbeit produziert wird. Also Arbeit beruht beispielsweise auf Konsum. Mhm. Ich muss also konsumieren, was jemand anders erarbeitet oder gearbeitet hat, aber durch meinen Konsum wird wiederum Arbeit produziert. Und so haben wir ein System, das auf Konsum beruht. Und jetzt kommt aber die Dramatik an der Sache. Konsum beruht zunächst einmal auf Entwürdigung des Menschen. Ich muss das kurz erläutern. Mhm. Wenn ein Mensch gewürdigt wird, ist es ja naheliegend, dass auch seine wahren, eigentlichen Bedürfnisse befriedigt werden. Ein Mensch, dessen Bedürfnisse befriedigt werden, wird mit dieser Bedürfnisbefriedigung glücklich sein und nicht ständig danach streben, mehr zu haben. Wir leben aber in einer Welt, in der die Bedürfnisse in Bedürftigkeit umgewandelt werden und in der die Befriedigung in eine Befriedung umgemünzt wird. Das heißt, in einer Welt der kurzfristigen Befriedung von Bedürftigkeit. So, und das schafft natürlich Probleme, weil ich ständig auf der Jagd bin nach der nächsten möglichen Befriedung von Bedürftigkeit, die aber in den allerseltenen Fällen nur mit meiner wirklichen Person zu tun hat, also mit meinem wahren Bedürfnis und mit dessen Befriedigung. Würden wir aber jetzt vom Konsum abgehen, denn Konsum beruht ja eben darauf, würden wir vom Konsumabkommen abgehen, dann hätten wir die Möglichkeit, mit wesentlich weniger auszukommen, weil der Mensch gar nicht so viel braucht, um glücklich zu sein. Was er braucht, ist qualitativ, nicht quantitativ. Und dieser Unterschied hat was mit Würde zu tun. Das heißt, um den Menschen zu würdigen, braucht er nur eine gewisse Anzahl an Stunden, ich sage immer 3 Stunden täglich, Beschäftigung reichen völlig aus für die Befriedigung von wirklichen Bedürfnissen. Alles, was darüber hinausgeht, ist kontraproduktiv und schafft nur bei anderen Menschen Arbeit, die dafür da sein müssen, um das wieder auszugleichen, was ich sozusagen an Mist produziert habe. Also wenn ich jetzt mehr produziere, als was notwendig ist, dann muss das abgesetzt werden. Wenn das abgesetzt werden muss, müssen Leute verführt werden, das zu kaufen, den Schrott zu kaufen. Mhm. Wenn Menschen den Schrott kaufen, schafft das Abfall, dann muss es beseitigt und so weiter und so fort. Ja? Und so kommen wir in eine schreckliche Kette, die eigentlich nur auf der Lüge beruht, die mit uns geschieht, nämlich auf der Lüge, dass unsere eigentlichen wahren Bedürfnisse umgemünzt werden in eine Bedürftigkeit. Und das ist ein Phänomen der zivilisatorischen Manipulation hin zur Wohlerzogenheit. Und da muss ich sagen, leider sind Kindergärten nicht unbeteiligt. Mhm. Sie sind nicht schuld, aber sie sind nicht unbeteiligt. Sie sorgen auch dafür, dass hier gewisse Voraussetzungen erschaffen werden, dass diese Bedürftigkeit dann fortgeführt wird. Es wäre ja theoretisch vorstellbar, dass es Kindergärten gäbe, ich glaube nicht dran, ja, aber dass es Orte gäbe, in denen verseuchte Menschen zur Gesundheit gebracht werden könnten. Ich glaube nicht daran, weil ich nicht glaube, weil ich
verseucht
bin.
Wodurch verseuchte, also wie verseuchte Menschen?
Wovon verseuchte ich könnte, Menschen? Ich könnte mir vorstellen, dass es Orte gibt, wo Menschen entseucht würden von schlechten Gewohnheiten. Das heißt, neutrale Orte, in denen es ihnen möglich würde, tatsächlich wieder zu sich zu kommen. Obwohl sie beispielsweise durch gewisse Umstände und Bedingungen wahrscheinlich da und dort schlechte Gewohnheiten aufgenommen oder sich zur Norm erhoben haben. Bringen ein Beispiel. Ja. Angenommen, jemand würde unter Bedingungen aufwachsen, wo das Essen eine Katastrophe wäre. Und es gäbe an einem Ort ein gutes Essen. Und der Mensch würde an diesem Ort entdecken, was Appetit bedeutet und freudiges Essen und natürlich freudiges Kochen und entsprechend auch die Maßnahmen, die danach kommen, mit dem Abräumen, Geschirrspülen, Versorgung. All das, was und das natürlich das Besorgen des Essens im Garten, all das gehörte dazu. Wenn es diese Oase der Lebendigkeit gäbe, würde ich sagen, gut, das würde ich noch gelten lassen als Übergang. Leider kann ich diese Wunschvorstellung nicht in Einklang bringen mit den heutigen Kindergärten, die ja nichts anderes sind, leider. Bei allem guten Wollen und Willen von Seiten derjenigen, die im Kindergarten tätig sind, die nichts anderes sind als der verlängerte Arm der elterlichen Neurosen und anderen Verrücktheiten.
Beziehungsweise der verlängerte Arm der Schule eigentlich auch schon, ne? Der auch. Schulanachkeit. Dieses Zu-sich-Kommen, das war jetzt so ein Stichwort, was mich so ein bisschen getriggert hat, könnte man das so formulieren, dass dadurch, dass die Kinder zum Objekt gemacht werden, weil man irgendwas mit ihnen vorhat, sie also irgendwo entmündigt, dass sie deswegen nicht mehr bei sich sind, weil man sagt ihnen immer, was sie wollen sollen, man sagt ihnen immer, was sie mal werden sollen und so weiter, hält sie irgendwo davon ab, in sich reinzuhorchen und dem nachzugehen, was sie spannend finden, und dass dadurch sozusagen diese Bedürftigkeit entsteht, die dann irgendwie versucht wird, im Konsum wieder wettzumachen.
Ich sage immer, die Wahl ist zwischen Horchen und Gehorchen. Und das ist ja was ganz anderes, das Horchen, denn das Horchen hat etwas mit nach innen zu tun, während dem Gehorchen, das hat ja was mit Gehorsam zu tun, geht immer nach außen. Und das ist nicht ganz unerheblich, ob Menschen die Möglichkeit haben, nach innen zu horchen, was in ihnen potenziell angelegt ist, was gesund ist, oder ob sie im Gegenteil dazu gebracht werden, immer nach außen zu achten, was ihnen geboten wird zur Wohlerzogenheit. Nun haben Sie ja vorhin gesagt, Kinder werden zum Objekt gemacht. Da bin ich nicht ganz glücklich mit dieser Formulierung, weil Kinder an sich Objekte sind. Das heißt, sie werden nicht zu Objekten gemacht, sondern das Wesensmerkmal von Kindern ist, dass sie Objekte sind. Menschen werden zu Kindern gemacht.
Das ist nicht. Ach so, jetzt habe ich sozusagen kleine Menschen.
Menschen werden aufgrund ihres Jungseins zu Kindern gemacht, und das bedeutet, dass sie zu Objekten gemacht werden.
Jetzt habe ich es.
Aber nicht Kinder werden zu Objekten, denn Kinder sind an sich schon Objekte. Das ist ja meine Definition.
Dadurch, dass man sie als Kind bezeichnet, genau. Und eigentlich sind sie aber eigentlich Menschen.
Ja, eben. Und wenn sie Subjekte, Menschen sind, sind sie keine Objekte, dann sind sie Subjekte. Und das Wesensmerkmal ist ja, dass Menschen immer Subjekte sind, auch dann, wenn sie zu Objekten gemacht worden sind. In sich sind sie bis zu ihrem letzten Lebensatem sind sie Subjekte. Und sie bleiben es auch dann, wenn sie die Objektrolle spielen. Die Frage ist eines des Bekennens und des Erkennens. Werden sie erkennen, was in ihnen brodelt, oder werden sie es immer wieder neu zuschütteln mit neuen Schutzhüllen, um innerhalb der zivilisatorischen Wohlerzogenheit weiterzumachen, weil das ja schon im Kindergarten schon geprägt worden ist. Und ich wiederhole, das ist nicht eine Frage, es ist keine Schuldzuweisung von mir. Ich sage nicht, dass die im Kindergarten Tätigen böse Menschen sind, die aus Subjekte Objekte machen, sondern sie haben eine ausführende Aufgabe, die meines Erachtens strukturelle Gewalt darstellt. Das ist das Problem. Diese strukturelle Gewalt, die völlig subtil abläuft und die von den meisten nicht wahrgenommen wird, zumal, und das macht es ja viel schlimmer, zumal die meisten Menschen, die in solchen Einrichtungen tätig sind, auch noch wohlmeinend sind. Und ich wiederhole, wohlmeinend ist zumeist das Gegenteil von Wohltun. Also jemanden die Möglichkeit zu bieten, aus einer schlechten Gewohnheit von Fraß und ich weiß nicht was auszubrechen und endlich wieder sich gesund zu ernähren, das ist nicht wohlmeinend, das ist wohltuend. Aber nur fortzuführen, was schon an schlechten Gewohnheiten da ist, auch wenn es wohlmeinend ist, ist es trotzdem nicht wohltuend. Hm.
Da fiel jetzt gerade nochmal so ein Wort, so das innere, der innere Drang oder das innere Feuer, das war nicht ganz das, was Sie gesagt haben, aber das zeigt ja nochmal darauf hin, wie Kinder eigentlich sich Dinge aneignen. Vielleicht können Sie da nochmal kurz was zu sagen, so eben dieser Gegenentwurf zu diesem ich weiß, was für dich gut ist und ich sag dir, was du lernen müsstest und ich bring's dir auch bei, hin zu diesem frei sich bilden, das ist ja eigentlich so der Begriff und den fände ich auch nochmal wichtig, dass wir den hier nochmal platzieren.
Was den Menschen als Gattung kennzeichnet, ist sicherlich seine Offenheit. Das heißt, der Mensch wird geboren mit einem unmäßigen Bedürfnis, seine Welt zu erkunden. Das unterscheidet uns unter anderem auch von vielen Tiergattungen, die an Instinkte gebunden sind. Wir haben keine Instinkte, wir sind also Menschen, die offen sind. Manche Biologen würden von einer Frühgeburt sprechen in Bezug auf den Menschen im Vergleich zu den Tieren. Aber das ist jetzt nicht so zentral. Zentral ist für mein Verständnis diese Offenheit. Diese Offenheit drückt sich darin aus, dass der Mensch von Natur aus wissbegierig oder neugierig ist, dass er sozial eingebettet ist und dass er das immerwährende Bedürfnis hegt und pflegt, sein Umfeld zu entdecken. Das macht sich beispielsweise bemerkbar, indem der Mensch, wenn er geboren wird, weder verbal kommunizieren kann, noch aufrecht gehen kann. Und das entdeckt er. Nicht lernen, entdeckt er. Das ist ein wahnsinniger Prozess, der da abläuft. Diese Entdeckung der eigenen Körperlichkeit und auch der Kommunikationsfähigkeit nach und nach in den ersten Lebensjahren des Menschen. So, und dieser Prozess, wenn er statt gebremst, wenn er statt unterbunden, im Gegenteil getragen wäre, hätte zur Folge, dass der Mensch ein Leben lang bis zu seinem letzten Atemzug neugierig bliebe und immerzu den Drang hätte, Neues zu entdecken. Nun gibt es aber auch Dinge, die wir schmerzhaft entdecken müssen. Und auch das gehört zum Leben. Ich sage immer getreu dem Motto von Erich Kästner, Leben ist immer auch lebensgefährlich. Selbstverständlich rede ich jetzt nicht nur von beglückenden, selig machenden Erfahrungen, sondern vieles ist schmerzhaft, weil ich gerade beim Beispiel vorhin war. Die ersten Schritte kommen nicht von heute auf morgen, sondern 100-mal, 1000-mal ist der junge Mensch gefallen und hat sich wehgetan und hat sich trotzdem aufrichten wollen, um seine ersten Schritte zu tun. Und genauso ist es im Leben mit anderen Sachen auch. Auch da müssen schmerzhafte Erfahrungen gemacht werden. Ich sage schmerzhaft, ich sage aber nicht lebensgefährliche. Also da müssen wir schon einen Unterschied machen.
Dann müsste ich als Erwachsener schon...
Ja, also die Steckdosen sind schon ein Beispiel, wo wir dann nicht von schmerzhaft reden müssen, sondern wo wir dann schon von lebensgefährlich reden müssen. Da ist erst klar, dass wir als Erwachsene, die diese Steckdosen da eingeführt haben, auch dafür sorgen müssen, dass sie nicht zu einer gefährlichen Attraktion werden. Also dass ich jetzt nicht mit dem Schraubenzieher da reingehe. Okay, aber... Viele Dinge, von denen wir glauben, sie seien gefährlich, sind es überhaupt nicht. Ich bringe ein Beispiel dafür, weil ich immer wieder staune. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, sie müssten die Treppen schützen und machen ein Gitter davor. Das Gefährliche daran, habe ich kürzlich bei einer Familie erfahren, ist, wenn der Sohn dann auf einen Stuhl herbeischafft und auf den Stuhl steigt, um über das Gitter zu kommen, aber dann in die Treppe fällt, und zwar nicht die erste Stufe, sondern noch das Gitter dazu. Das heißt also, Schutzmaßnahmen sind manchmal völlig kontraproduktiv, sie sind manchmal noch viel gefährlicher als das, was passiert. Ich denke, unsere Söhne und Töchter, wenn sie Vertrauen in uns haben, wenn sie Anlass haben, uns zu vertrauen, und das haben sie grundsätzlich, werden sie nachvollziehen, dass wir ihnen sagen, stopp mal, das geht nicht, da möchte ich bitte nicht, dass du das tust. Oder aber, dass wir tatsächlich Maßnahmen ergreifen, die mit unseren Ängsten zusammenhängen. Die dürfen wir haben. Natürlich dürfen wir Ängste haben. Und natürlich dürfen wir unsere Töchter und Söhne auch entsprechend unseren Ängsten beeinflussen. Ich bringe ein idiotisches Beispiel, weil ich immer wieder darüber lachen muss. Das ist das Beispiel meiner Mutter, die mir also mal an den Kopf knallte, sieh ein Pullover an, mir ist kalt. Wo ich
hat dann, sie so gesagt, mir ist kalt.
Ja, und dann konnte ich ja sagen, wenn dir kalt ist, dann zieh doch du einen Pullover an. Das war eine ehrliche Meinung, ja. Es war also nicht Zwang, dass ich einen Pullover anziehe, sondern war nur ihre Meinung. Das ist aber schon ein Beweis von Kompetenz. Sie hat mir, also ich war schon nicht mehr 3 oder 4, war schon ein bisschen älter, aber immerhin, damit hat sie zum Ausdruck gebracht, dass sie ein Gefühl hat und ich konnte mich dagegen zur Wehr setzen. Ich finde das einfach interessant, dass unsere jüngsten Mitmenschen uns durchaus kommunizieren können, was sie brauchen, wie es ihnen geht, wenn wir intelligent genug sind, ihre Sprache zu verstehen und hinzuhören oder hinzuhorchen vielleicht, also wahrzunehmen, was uns die Botschafter sagt. So, also wir müssen natürlich vor Gefahren schützen und ich werde nicht zulassen, um das klassische Beispiel zu nennen, ich werde natürlich nicht zulassen, dass ein 4-Jähriger auf eine verkehrsreiche Straße läuft, nur weil er gerade, sondern da werde ich in der Tat dann sofort zugreifen und sagen, nein, das tust du bitte nicht. Auch wenn es nicht meine Tochter, nicht mein Sohn ist, da fühle ich mich natürlich ethisch verpflichtet, diesen jungen Menschen vor den nicht absehbaren Gefahren einer Hauptstraße zu schützen. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass die Ergebnisse der mangelhaften Verkehrsplanung zur Folge haben, dass wir inzwischen verkehrsberuhigte Zonen haben, in denen unsere Töchter und Söhne durchaus auf die Straße gehen können. Also so gefährlich wie in den 50er, 60er Jahren ist unser Umfeld gar nicht mehr, denn wir haben auch in Städten verkehrsberuhigte Zonen geschaffen. Das heißt also, hier können wir durchaus abwägen, in welchen Bereichen ist da eine klare Linie angesagt und in welchen Bereichen darf ich frei rumlaufen. Ich bringe mal ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie, weil das auch sehr, sehr deutlich ist. Ich bin in einer Großstadt groß geworden und eine der Orte, wo ich groß geworden war, eine Großstadt. Und meine Mutter hatte mir eingebläut, ich dürfe immer auf der Straße rennen, solange ich den Bürgersteig nicht verlasse. Und ich bin immer gerannt. Mhm. Meine Mutter ist hinter mir her, also sie ist nicht gerannt. Und ich wusste, ich durfte bis zur nächsten Ecke und dann wieder zurück oder da durfte ich warten. Die Freiheit, die sie mir gegeben hat, bis zum nächsten Bürgersteig zu rennen, weil ich ja gerne rannte, das habe ich quittiert mit der Aussage, ich gehe nicht vom Bürgersteig runter. Punkt. Da haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, dass wir beide zufrieden waren. Und so könnten wir viele Aspekte unseres Lebens gestalten, in denen Menschen tatsächlich gewürdigt werden, in ihrem Drang, in ihrer Fähigkeit, die Welt zu erkunden und zu entdecken, weil wir bei der Frage waren, aber dieses nicht in gelenkter Weise, indem wir sagen, jetzt musst du das, jetzt musst du dies, jetzt ist Zeit für das, jetzt musst du dich auf die Prüfung vorbereiten, jetzt musst du dich auf dies, auf jenes vorbereiten, das ist völlig hirnrissig. Und davon sollten wir, glaube ich, möglichst schnell ausbrechen und Abschied nehmen.
Das heißt, es sollte im Idealfall, also weil das war ja auch so unser Thema, einerseits so Kindergarten und Schule generell als Symptome von etwas, was vielleicht so nicht, also grundsätzlich nicht in Ordnung ist, weil es eben die jungen Menschen zu Objekten macht. Und auf der anderen Seite vielleicht die Vision, dass das Orte sein könnten, wo A, die jungen Menschen als Subjekte ernst genommen werden und ihnen der sichere Ort gegeben wird, wo sie ganz viele Erfahrungen machen können und sozusagen wirklich die Freiheit haben, ihren Dinge zu entdecken und so weiter.
Ich möchte das mit einem eindeutigen Jein quittieren.
Ich dachte es mir schon fast.
Ja. Und zwar aus folgendem Grunde. Einverstanden bin ich damit, dass es, ich sag mal, Oasen gibt, der verschiedensten Art, in denen Menschen sich zurückziehen können, um diesem und jenem zu frönen. Mhm. Völlig einverstanden. Also, ich bringe zwei Beispiele. Es kann Museen geben, es kann Büchereien geben. Die kann es nicht auf der Straße geben. Die Büchereien, die Bücher sind nun mal an dem Ort und dieser Ort heißt Bücherei. Und das, was es in einem Museum gibt, gibt es eben im Museum. Das ist völlig in Ordnung. Nur ich als Subjekt habe das Recht, in das Museum oder in die Bücherei zu gehen oder auch nicht. Das heißt, diese Orte als Beispiel stellen sich mir zur Verfügung, stehen mir zur Verfügung. Ich bin aber das Subjekt. Und ich möchte ungern, weil wir beim Museum sind, ich möchte ungern, dass ein Museum, welches ja ein ernsthafter Ort ist, sich verkindigt und auf einmal museumspädagogische Maßnahmen ergreift, um dann irgendwelche Abenteuer zu ermöglichen, damit Kinder da belustigt und bespaßt werden. Ich finde das eine Katastrophe. Ich finde das eine Beleidigung, sowohl für das Museum wie auch für die Menschen, die dann, wie gesagt, bespaßt werden sollen. Nein, lass uns die Ernsthaftigkeit bewahren. Und ich weiß aus guter Erfahrung, dass junge Menschen diese Ernsthaftigkeit auch zu schätzen wissen, wenn sie auch tatsächlich, wenn diese Ernsthaftigkeit ernst genommen wird. Ich will damit nicht sagen, dass wir unsere Töchter und Söhne überfordern müssen, darum geht es mir nicht, sondern ich sage nur, das Bespaßen mit dem museumspädagogischen Ansatz ist sicherlich nicht der richtige Weg, um das Museum schmackhaft zu machen. Es ist eher eine Form der strukturellen Beleidigung. So, jetzt nochmals auf Ihre Frage. Ja, es wird Orte geben. Wir müssen aber dessen bewusst sein, dass das Leben nicht auf diese Orte begrenzt und beschränkt wird, sondern das Leben findet da statt, wo Menschen leben. Und diese Orte sind nur bestimmte Orte, die ihre Berechtigung haben. Genauso wie ein Bahnhof und eine Gaststätte und ein Flughafen und eine Fabrik und ein Labor und dieses Studio hier und ich weiß nicht was. Aber Sie und ich, wir sind Subjekte. Und wir sind nicht Objekte dieses Studios, dieser Bibliothek, dieser Fabrik, dieses Bahnhofs und so weiter. Und wir möchten auch nicht weder von der einen noch von dem anderen beleidigt werden, als Objekte betrachtet zu werden. Und das ist das, wovon ich rede. Deshalb ja, ich bin dafür, dass es spezielle Orte gibt, die notwendig sind. Sie sind aber nicht zentral. Sie sind wichtige Randerscheinungen, Hilfsmittel, Instrumente, genauso wie ein Kugelschreiber, genauso wie ein Computer, genauso wie eine Eisenbahn, wie ein Flugzeug oder ein Mikrofon oder eine Kamera oder ich weiß, also ja. Sie sind Instrumente, aber Instrumente dienen dem Subjekt. Und ab dem Moment, wo das Instrument aus dem Subjekt ein Objekt macht, ist es kein Instrument mehr. Dann haben wir eine Form von struktureller Gewalt. Mhm. So, jetzt nochmal auf unser Thema runtergebrochen. Wenn unter der wohlmeinenden Absicht eines Kindergartens eine Oase stünde, zu der Menschen hinkommen können, weil sie sich wohlfühlten.
Wann immer sie wollen.
Weil sie wollen. Oder weil sie Gründe haben, dahin zu gehen. Bitte sehr. Das ist im Rahmen der Selbstverständlichkeit eines Menschen, der sich irgendwo wohlfühlt. Aber klar, dagegen spricht doch nichts. Und in diesem Ort könnten dann Menschen sein, die ihm wohlgesonnen sind, die auf ihn hören und die ihn fragen, was möchtest du? Nur ist es eben so, ich misstraue der Vorstellung, dass es Orte gibt, wo nur 3-, 4- oder 5-Jährige hingehen. Warum sollen 70-Jährige nicht gehen? Oder ich sage anders, warum sollte es keine Orte geben, in denen Menschen verschiedensten Alter hingehen können? 3-Jährige und 70-Jährige zusammen? Ja, selbstverständlich, die haben sich ja was zu sagen. Ich erlebe an meinem Sohn, was für Wunder er wirkt, wenn andere ältere Menschen auf ihn gucken und er lächelt sie an und sie sind ganz entzückt. Also gibt es eine, ich möchte beinahe sagen, fast automatische, unbewusste Kommunikation zwischen diesem ganz jungen Menschen, der ganz frisch auf der Welt ist, und diesen etwas älteren Herrschaften, die auf einmal beginnen zu strahlen und sagen, ach, ist der niedlich, ach, das ist ja so schön. Ja, also, warum wollen wir dann diese jungen Menschen zusammentun und ihnen eine künstliche Gruppengemeinschaft aufzwingen, wenn wir wissen, dass vielleicht diese 3-Jährigen viel besser sind mit anderen Menschen, egal wie alt sie sind. Sie können doch das selbst wählen. Sie drücken es zumindest aus, wen Sie gerne hätten. Manchmal ist es am besten bei der Mutter, manchmal ist es am besten bei einer anderen Person, manchmal bei mehreren Personen, manchmal ist es in einer großen Gruppe, manchmal in einer kleinen Gruppe. Wir müssen hinhorchen, gucken, was ist dein Bedürfnis? Und dann werden wir darauf schon die Lösung finden. Und die wird sicherlich anders sein als die strukturelle Gewalt, die wir heute pflegen und hegen.
Da kommt mir so ein Slogan irgendwie in den Kopf. Bringt die Generationen zusammen. Wobei das stimmt für mich auch so ein bisschen, weil das ist ja so eine Trennung auch in gewisser Maße von Generationen. Ne? Die kleinen Kinder, Kindergarten, in die Schule, ins Altersheim, die arbeitende Schicht in die Fabriken und Betriebe. Genau, also bringt die Menschen zusammen und zwar nach ihrem Bedürf, also nach ihrem Interesse und ihren Bedürfnissen.
Wenn es wenigstens nach den Bedürfnissen wäre, aber es ist ja eigentlich nur nach der künstlichen Bedürftigkeit und das ist ja so schlimm. Mhm. Um ein Bild zu gebrauchen, was mir besonders lieb ist, dieses zivilisatorische System ist für mich ein Ballon, das überdehnt ist. Mhm. Ja? Ein Luftballon. Und ich sage immer, es spielt keine Rolle, an welcher Stelle ich mit einem Reißnagel oder einer Naht oder einem Nagel in den Luftballon reinsteche. Entweder, also das Ding muss einfach platzen, die Luft muss raus. Die schlechte Luft in diesem Luftballon muss raus. Wir werden dann staunen, aber wir kommen nicht umhin. Wir werden da wirklich raus müssen aus dieser Blase, in die wir uns hineinmanövriert haben, zu glauben, dass die Zivilisation immer weiter könne. Wir wissen, dass sie nicht weiter kann. Es ist uns bekannt, wir kriegen es jeden Tag serviert, ob es am Wetter liegt oder ob es an dem Unwillen von Menschen. Wir geben Milliarden, aber Milliarden aus in Deutschland, in Europa, für die angebliche Wiederherstellung von Gesundheit, ohne uns zu fragen, warum sollen Menschen krank sein. Sind sie überhaupt krank? Vielleicht ist ihre Krankheit ein Zeichen von Gesundheit. Vielleicht sind sie prinzipiell gesund und reagieren mit der Krankheit auf kranke Systeme. Vielleicht haben wir die Situation, auf die ich in Bezug auf Schule hinweise, wenn jemand sich der Schule verweigert, kommen die Behörden und behaupten, hier liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Vielleicht ist die Schule eine Kindeswohlgefährdung, man muss es nur umdrehen. Und wenn die Schule oder der Kindergarten kindeswohlgefährdend ist, und zwar aus der Sicht des betroffenen jungen Menschen, dann ist die Frage, ob wir diese Kindeswohlgefährdung überhaupt verlängern dürfen, ob diese strukturelle Gewalt ethisch und verfassungsjuristisch vertretbar ist. Natürlich ist sie das nicht. Das ist, um es anders zu formulieren, ein Versuch, die normalen Werte oder die Werte der Norm der Normalität in Frage zu stellen. Und sobald wir damit anfangen, bricht das ganze System zusammen. Wir können es nicht mehr aufrechterhalten, weil es gar keinen Sinn gibt, dieses aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, je früher wir da rausbrechen aus dieser Normalität, desto größer sind die Chancen, dass wir noch überhaupt etwas retten können aus dem Leben. Denn im Moment sind wir da, glaube ich, auf dem falschen Dampfer. Und unsere Töchter und Söhne sind dafür nicht zu beneiden, was wir ihnen vererben und was sie dann werden verwalten müssen, wenn es überhaupt noch eine Zukunft geben sollte, was ich im Moment nicht zu prophezeien wage. Ich bin ja auch nur Philosoph und nicht Wahrsager. Mhm.
Ich habe so das Gefühl, dass der Bogen schließt sich jetzt in gewisser Weise. Ich frage mich gerade, ob wir noch so eine kleine Mini-Vision hinkriegen.
Okay.
Eine kleine zusammenfassende Mini-Vision. Also so, was ich so für mich so jetzt mitnehme, ist, ne, weil auch so im Hinblick so auf die Zuschauer, die ja jetzt Erzieher sind vor allem und auch Familien, einerseits ganz wichtig, was ich einfach auch nochmal festhalten will, dass der junge Mensch möchte als Subjekt wahrgenommen werden, was möglicherweise schon ganz viele positive Folgen haben wird. Er braucht Raum und Muße, möglicherweise, wie gesagt, ich wollte so eine kleine Mini-Vision, arbeitet weniger, tut euch dafür zusammen und schafft kreativ gemeinsam Neues oder auch mal nichts.
Folgendes. Die Gedanken, aus der Geschichte der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte wissen wir, dass Systeme, die auf Gewalt beruhen, nicht prospektiv sein können. Dass sie irgendwann mal an ihre Gewalt zusammenbrechen. Das kann manchmal eine höchst dramatische Gewalt sein. Manchmal brechen sie vorher zusammen. Hoffnungsvoll. Wir sind in einer Periode, in der wir merken, dass ein zivilisatorisches Gewaltsystem nicht weitergehen kann. Das ist die negative Botschaft. Es gibt aber eine positive Botschaft. Nämlich, und ich will sie nur an diesem Beispiel verdeutlichen, um sie konkreter zu machen. Nach den katastrophalen Wirrnissen der NS-Diktatur hat sich in Deutschland eine Gruppe von Menschen zusammengefunden und hat aufgrund gewisser Erfahrung eine Menschenrechtskonvention erarbeitet, die wir als das Grundgesetz betrachten. Dieses Grundgesetz mit Verfassungsrang beinhaltet eine 19 Artikel, die als die unabänderlichen Menschenrechte bezeichnet werden. Diese Menschenrechte, insbesondere Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, die Würde des Menschen, in der Einzahl des einzelnen Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist programmatisch. Das heißt, und jetzt bringe ich die zwei Elemente zusammen, auf der einen Seite die Erkenntnis der Sackgasse eines Gewaltsystems, auf der anderen Seite eine programmatische Richtung der Unbedingtheit des Respektes vor der Würde des Menschen. So. Und jetzt stellt sich die Frage, wollen wir in Anbetracht der schlechten Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten mit der Gewalt, weiterhin diese Gewalt fortführen? Und da sagen einige Menschen beherzt, nein, das wollen wir nicht. Und dann kommt die Frage, was dann? Und dann ist die Antwort, da müssen wir Visionen haben. Das ist sehr schön. Ich habe natürlich nichts gegen Visionen, ganz im Gegenteil. Ich bin ja auch Träger von Visionen. Ich habe aber für meine Vision einen starken Verbündeten und das nennt sich die Verfassung. Und zwar die Menschenrechte. Das heißt, die Vision, den Menschen in seiner Würde zu respektieren, ist nicht nur in der Luft oder in den Hirngespinst, sondern ist eine Verpflichtung, die wir den staatlichen Behörden auferlegt haben. Der Staat, wenn wir einen solchen anerkennen wollen, was er in dem Fall hier zutrifft, der Staat hat sich an diese Verfassung zu halten. Er darf sich nicht über die Verfassung hinwegsetzen. Er kann also einen Menschen nicht in seine Würde verletzen. Er darf einen Menschen nicht zum Objekt machen. Und wenn er es tut, ist das verfassungswidrig. Und dagegen haben wir das Recht, uns zur Wehr zu setzen und die Möglichkeit. Und das ist der Ansatz, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, in dem Menschen sich energisch zur Wehr gesetzt haben gegen die strukturelle Gewalt der staatlichen Macht und Willkür und damit auch argumentiert haben, hallo mal, stopp, ich habe Nein gesagt. Habt ihr es gehört? Ich habe Nein gesagt. Und das ist sozusagen der erste Schritt eines grundsätzlichen Wandels. Das heißt, um es jetzt konkret runterzubrechen auf die Praxis, der Staat mit seinem Schulanwesenheitszwang und allen Maßnahmen, die da vorgelagert sind, zum Beispiel Kindergarten, ob jetzt Pflicht oder nicht, spielt keine Rolle, der Staat ist in einer Bredouille, weil er, wenn er seinen Schulanwesenheitszwang weiter zu verteidigen wollte gegenüber einem Menschen, der eindeutig Nein sagte, absolut ganz eindeutig Verfassungsbruch begehen würde. Und dieses ist die Chance. Das ist ja auch der Endpunkt des Filmes Karaba, wo ja am Schluss ein Bundesverfassungsgerichtsurteil vorkommt, in dem genau dieses festgelegt wird, warum es dem Staat nicht zusteht, aufgrund von Artikel 7 des Grundgesetzes, einen Schulanwesenheitszwang aufrechtzuerhalten. Ganz im Gegenteil, damit wird das erörtert. So. Wenn aber die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht, können wir auch keinen Kindergarten als Vorbereitung auf die Schule haben. Dann müssen wir sozusagen das Spiel neu gestalten, die Karten neu mischen und uns die Frage stellen, welche Möglichkeiten sind uns gegeben, tatsächlich hinzuschauen, hinzuhorchen, hinzuhören, was die Mitmenschen sagen. Und jetzt kommt etwas Wesentliches noch, um das abzurunden, diese Vision. Es gibt mit jeder Geburt einen neuen visionären Menschen auf der Welt. Und das ist dieser Nachwuchs, dieser neugeborene Mensch. Vorausgesetzt, er wird unter natürlichen Bedingungen geboren und nicht unter den künstlichen Bedingungen, aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Dieser Mensch steht zu mir in einem gewissen Verhältnis. Und die grundlegende Frage ist, zwischen diesem jungen Menschen, ich sag mal diesem Neugeborenen und mir, ist es da die Liebe oder ist es das Lieben? Wenn es die Liebe ist, dann riskiert es, die Liebe etwas zu sein, was man sich so schenkt, eine Sache. Wenn es das Lieben ist, dann ist es eine Herzensangelegenheit, dann schmelze ich vor Freude, wenn ich diesen Menschen sehe. Und wenn diese Ergriffenheit, diese Beglückung da ist, dann wird mir diese Neugeborene sagen, wo es lang geht. Und das ist dann meine ethische Marschroute. Und dann entsteht der Wandel. Also nochmals, die Bredouille, in der die staatlichen Behörden stehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einerseits das Lieben dieses Menschen und die unbedingte und der unbedingte Respekt vor der Würde dieses Menschen. Mit diesen zwei Aspekten des Liebens und des Respektes vor der Würde kann das System einpacken. Und das ist die neue Situation, vor der wir bis jetzt nie gestanden haben. Ein zusammenbrechendes System, ein herrschaftliches Staatssystem, das verfassungswidrig ist, und zum anderen das Leben und die Verfassung. Wir haben alle Ingredienzen, um den Wandel tatsächlich zu bewirken. Und da brauchen wir uns nicht mehr den Kopf zu zerbrechen, ob wir den Kindergarten revolutionieren oder reformieren oder anders gestalten. Wir haben dann die Herausforderung, wie hören wir hin, was die wirklichen Bedürfnisse von dir und mir und denen sind. Und da wollen wir darauf konkrete, positive, konstruktive Antworten finden.
Und die, ja, die werden wir jetzt noch nicht abschätzen können.
Natürlich
aber,
nicht.
Aber ja, wir bewegen uns in einer spannenden Zeit.
Ja.
Das könnte man fast als Schlusswort nehmen. Oder gibt es noch was, was Sie so abschließend, ich glaube, das war schon jetzt so quasi der Abschluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt, wie schnell möglicherweise das System dazu gebracht wird, zu erkennen, dass die Würde des Menschen tatsächlich unantastbar ist und es das auch einlässt, was es.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen im Moment sehr sensibel sind für diese Fragestellung. Zugleich aber oft desorientiert, weil sie nicht wissen, wie sie es konkret anpacken können. Mhm. Und ich hoffe, dass es mir zumindest ansatzweise möglich war, darzustellen, wie wichtig es ist, auf sich zu horchen, in sich zu gehen, Vertrauen zu schöpfen in die eigene Kompetenz und daraus das Kapital, sage ich mal, zu schaffen, um dann tatsächlich weiterzugehen. Und dann ist natürlich noch etwas anderes wichtig, wir sind nicht ganz alleine. Es gibt also Mitmenschen, die in der Lage sind, uns zu begleiten. Und es wäre mir eine Freude, wenn ich dann als ein solcher Mensch mit meiner Erfahrung anderen Menschen zur Verfügung stehen dürfte, um dann tatsächlich diesen Wandel umzusetzen. Das ist eine Frage der Angstlosigkeit. Warum sollen wir Angst haben? Angst wovor? Im Gegenteil. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, ein kleines bisschen reinzugehen in diese Subjekthaftigkeit, die in uns ist, Das heißt also eigentlich, die Mauern, die wir aufgebaut haben, diese Betonmauer der Wohlerzogenheit zu durchdringen, um an das Herz, an die Seele, an das Innere des Menschen zu gelangen und in ihnen diese Lust zu wecken. Und das ist ja auch zugleich das Ansinnen von dem Spielfilm Karaba, Leben ohne Schule. Da sind also die zwei Absichten deckungsgleich.
Sehr schön. Dafür nochmal die Empfehlung, den zu schauen, zu gucken. Wie gesagt, das wird alles unter dem Video nochmal verlinkt, wie man da rankommt. Genau. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die wirklich tollen neuen Perspektiven und ich hoffe, wir konnten jetzt ganz viele Leute auch inspirieren, sich mit diesem Gedankengut auseinanderzusetzen.
Vielen herzlichen Dank und alles Gute allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke sehr.